last but not least, es ist mir eine Freude, Professor Gabriele Dietze vorstellen zu dürfen. Gabriele Dietze ist seit Sommer 2009 Mitarbeiterin im Projekt Urbane Bohème, weibliche Verrücktheit der DFG-Forschergruppe Kulturen des Wahnsinns und ist zudem Mitglied des Zentrums für transdisziplinäre Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin. Sie studierte Germanistik, Philosophie und Politologie in Frankfurt am Main sowie Amerikanistik und Cultural Studies an der FU Berlin. 1996 promovierte sie am John F. Kennedy Institute für Nordamerika-Studien der FU. Der Titel ihrer Doktorarbeit und hier auch wieder die Sex Wars war Hardboiled Women, Sex Wars in American Mystery Novels. 2004 dann die Habilitation an der HU Berlin mit dem Titel Gerechtigkeit verhandeln, Konkurrenz von Race und Gender in US-amerikanischen Emanzipationsdiskursen. Sie war unter anderem, und ich nenne nicht alle, Visiting Fellow am Du Bois Institute in Harvard, an der NYU und Columbia University, sowie Robert Bosch, Guest-Professor an der University of Chicago. Außerdem war sie Gastprofessorin an diversen Universitäten in der Schweiz und in Österreich. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Geschlechterforschung. Mein Bauch stört. Sind die Geschlechterforschung in der Kultur- und Literaturwissenschaft, feministische Theorie und Diskursanalyse, Interdependenzen der Kategorie Gender mit anderen Kategorien der Diskriminierung wie Race, Klasse, Sexualität, Lokalität, postkoloniale Lokalität. Weiterhin sind Schwerpunkte die postkoloniale und Critical Whiteness Theorien, Media und Cultural Studies. Ich stelle hier kurz drei ausgewählte Publikationen von Gabriele Dietze vor. Einmal hat sie gemeinsam mit Dorothea Dornhof jetzt gerade letztes Jahr herausgegeben das Buch Metropolenzauber, sexuelle, moderne und urbane Wahn. Dann das 2010 Werk, sehr wichtig, Weiße Frauen in Bewegung, Genealogien und Konkurrenzen von Race- und Genderpolitiken. Und dann noch als ein weiterer Titel, auch gemeinsam diesmal mit Christina von Braun, die Herausgabe des Titels Multiple Persönlichkeit, Krankheit, Medium oder Metapher, erschienen 1999. Ich bin gespannt auf den heutigen Vortrag mit dem Titel Sexuelle Avantgarde oder sexueller Exzeptionalismus, akademischer und aktivistischer Feminismus und Sexual Politics. Willkommen und herzlichen Dank, dass du da bist.
Vielen Dank für die großzügige und ausführliche Einleitung. Ich freue mich sehr, hier eingeladen worden zu sein. Ich habe bis jetzt schon viel gelernt und hoffe, dass ich noch weiteres dazu lernen kann. Titel ist angesagt. Ich gehe jetzt einfach mal rein. Die sexuelle Frage, oder besser ausgedrückt, Sexual Politics, steht im Zentrum jedes euroamerikanischen feministischen Engagements. Zum Wunsch, die Kontrolle über die weibliche Reproduktionsfähigkeit zu erlangen und sexualisierte männliche Gewalt, Vergewaltigung, Domestic Violence und sexuelle Belästigung zu bekämpfen, trat in den 70er Jahren, also in der jungen Frauenbewegung oder dem sogenannten Second Wave Feminism, ein neuer Diskursstrang hinzu, den der zweiten sexuellen Revolution. Es ist ein bisschen unüblicher, von der zweiten sexuellen Revolution zu sprechen. Ich finde es aber wichtig, weil man schon zur Jahrhundertwende mit der Gleichzeitigkeit von Psychoanalyse, Sexualwissenschaft und Sexualreform durchaus von der sexuellen Revolution sprechen kann. In dieser zweiten sexuellen Revolution, wie in der ersten übrigens, meldeten auch Frauen das Recht auf sexuelle Befriedigung, sexuellen Selbstausdruck und sexuelle Freiheit an, lange Zeit gegen männlichen Widerstand. Hier waren Feministinnen häufig in der Avantgarde. Die Sozialfigur der Emanze hatte zu Beginn durchaus erotischen Pep. Dieser Zusammenhang scheint verschüttet. Dieser Zusammenhang scheint verschüttet, wenn heute Hinz und Kunz die sexuelle Emanzipation der westlichen Frau zur Signatur des Abendlandes erklärt. Punkt 12 von Pegida ist die sexuelle Selbstbestimmung. Punkt 13 ist dann das Abendland. Und das ist sozusagen diese Frage, die bewegt mich sehr und ist auch sozusagen Gegenstand neuerer Forschung, wie es eigentlich zustande kommen konnte, dass sozusagen rechtskonservative und populistische Diskurse sexuelle Befreiung der Frau zu einem zentralen Punkt machen. Es wird im Folgenden versucht werden, einige der vielen Diskursknoten des aktivistischen und akademischen Feminismus in Fragen der Sexualpolitik von seinen Gründungsmomenten bis in die Gegenwart aufzusuchen. Ich werde trotzdem versuchen, ganz im Sinne von Claire Hennings, keine Lost in Progress Narratives, sondern es handelt sich hier um Kopräsenzen, die aber eine gewisse zeitliche Abfolge haben, aber trotzdem immer noch da sind. Am meisten interessiert mich dabei das Spannungsverhältnis zwischen sexueller Avantgarde-Funktion und sexuellem Exzeptionalismus. Unter sexuellem Exzeptionalismus oder Sexual Exceptionalism wird dabei im Sinne der Queer-Theoretikerin Jaspier Puhr eine Diskursformation verstanden, die angeblich befreite Sexualität des Westens zu einem Imperativ kultureller Überlegenheit erklärt. Jaspier Puhr hat das ganz stark zur Frage des Homonationalismus interpretiert. Ich versuche sozusagen, ihren gedanklichen Ansatz ein bisschen mehr zu fokussieren auf die feministische Bewegung. Gründungsmomente. A. Freiheit und Frausein. Für die neue Frauenbewegung der 70er war die sogenannte sexuelle Freiheit von Anfang an eine ambivalente Angelegenheit. Natürlich waren Pille und Lockerung der Abtreibungsgesetze nach dem Teilerfolg wie der Fristenlösung oder Roe vs. Wade in den Vereinigten Staaten willkommen und damit Schritte zur reproduktiven Freiheit gemacht. Auch die Entdeckung der Klitoris und damit die Kritik an unbefriedigenden heterosexuellem Verkehr, wie in Alice Schwarzer in ihrem Bestseller Der kleine Unterschied und seine großen Folgen von 1977 formuliert hatte, fand weitgehend Zustimmung auch jenseits der Aktivistinnen-Szene. Es war nicht ganz Schwarzers Idee, Anne Köth, The Myth of the Vaginal Orgasm von 1973 war sozusagen ein Vorgänger, aber es war eine zentrale Überlegung. Er half, den Muff aus den Nachkriegsbetten zu vertreiben. Hier kann man von einer heterosexuellen Avantgarde-Funktion, feministischer Intervention sprechen. Die Kritik an Heterosexualpraxen führte auch kurzfristig und vor allen Dingen auf der Ebene der Theorie zu einer positiven Politisierung des, was Volker schon mehrfach angesprochen hat, sogenannten lesbischen Kontinuums im aktivistischen Feminismus. Also ich erzähle hier eher die positive Geschichte, während du eher die andere erzählt. Beide Geschichten sind natürlich real. Warum sollte man weiterhin mit dem Feind schlafen, wenn es noch nicht mal Spaß machte? Begriffe wie Zwangsheterosexualität tauchten in Ansätzen feministischer Ethnologie bei Gail Rubin und Psychoanalyse bei Adrienne Rich oder Nancy Chodorow auf. Später würde die lesbische Philosophin Judith Butler den Begriff der Heteronormativität zu einer zentralen für die gesamte Gender-Diskussion gültigen Kategorie machen. Und philosophische Konzepte, die weibliches Geschlecht und Körperlichkeit ins Zentrum eines radikalen neuen Denkens stellten, wie das von Luise Irigaray auch schon angeführt, rückten in den 80ern und 90ern mehr ins Zentrum der Auseinandersetzung. Das hatte auch den Reiz, dass sozusagen mit den französischen Ansätzen von Irigaray und Cixous sozusagen eine eigene feministische Variante von Dekonstruktion gedanklich verfolgt werden konnte. Zweiter Gründungsmoment, Objekthaftigkeit und Gewalt. Gleichzeitig muss man sich vergegenwärtigen, dass der zunächst große, radikale Flügel der neuen Frauenbewegung sich zu nicht geringen Teilen aus der Frustration speiste, nicht ProfiteurInnen, sondern Objekte der counterkulturellen sexuellen Revolution geworden zu sein, die in den späten 60ern über die Werke von Wilhelm Reich und die Sexpol-Bewegung Platz gegriffen hatte. So ist es gewiss kein Zufall, dass die historisch erste Äußerung, eines autonomen Weiberrats in Frankfurt 68 mit einer Kritik an sexueller Ausbeutung durch die männlichen Genossen begonnen hat. Das Flugblatt des Weiberrats Frankfurt, viele werden es noch kennen, zeigt in der Manier von Trophäen die Schwänze von männlichen Studentenbewegungsheroen, die an der Wand einer auf einem Divan lagernden nackten Hexenodaliske aufgehängt sind, die derweil das Hackebeil des Kastrationsakts lässig in der Hand trägt. Als Bildunterschriften sind namentlich die sozialistischen Eminenzen, die man von ihren bürgerlichen Schwänzen befreien müsse, zum Beispiel Rabel, Reich und Kunzelmann zugeordnet, Zeitgenossen behaupten, dass es sich um korrekte anatomische Details handelt. 1976 war noch mal die schwarzen Botinnen, die in dieser Nachfolge gedacht haben, mit dieser wunderschönen Grafik, Kastration ist nur eine Übergangslösung, greift sozusagen an diese Denkform an. Die neue Pluralisierung und Politisierung der Lust, Dagmar Herzog hat das geprägt, im Studentenbewegungsmilieu hatte Anforderungen an weibliche sexuelle Verfügbarkeit und Orgasmusfähigkeit produziert, die für Frauen unter dem Banner der Befreiung schwer abweisbar waren. Die Repressionshypothese stand noch in voller Blüte. Das heißt, die Überwindung von äußerer Sexualunterdrückung und innerer Verklemmtheit galt als Königsweg zum neuen Menschen. Wie wir alle wissen, ist die Repressionshypothese, die sich über die freudianische Psychoanalyse organisiert hat, durch Foucaults Sexualitätsdispositiv sozusagen relativiert worden, wo mehr darüber nachgedacht worden ist, dass sexuelle Befreiung oder das Reden über Sexualität eine ambivalente soziale Praxis ist, die auch mehr Kontrollmöglichkeiten erlaubt. Hier nochmal einen kurzen Blick in den Text des Weiberrats. Kurzer Auszug, den ich Ihnen vorlese. Wir machen das Maul nicht auf. Wenn wir es auflassen, wird es uns gestopft mit kleinbürgerlichen Schwänzen, sozialistischem Bumszwang, gesamtgesellschaftlichem Orgasmus, sozialistischem Emanzipationsgeseich gelabert. Also muss ich vorstellen, das war 1968, als eine interessante Stufe, ein Aspekt von Geschichte, die ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Aber ich habe sie wieder hier eingeführt, um sozusagen die Zentralität der sexuellen Frage auch in Gründungsmomenten des Feminismus zu unterstreichen. Die Rhetorik sexueller Befreiung, an der man sich ja gerne beteiligt hätte, wird hier ein neuer Diskursstrang entgegengesetzt, nämlich das Narrativ von der Sexualobjekthaftigkeit. Grundsätzlich wird angemahnt, dass die sexuelle Revolution im ungünstigen Fall zwei verschiedene Arten von Befreiung hervorgebracht habe, die männliche Freiheit zu genießen und die weibliche Freiheit genossen zu werden, mit den Konsequenzen Pille und Kinder alleine fertig zu werden. Im akademischen Feminismus hat dieser Ansatz zu unterschiedlichen Reflexionen zum Zusammenhang von sexualisierter Gewalt und männlicher Herrschaft geführt. Und dann haben wir ja sehr ausführlich zu den Sex Wars und inzwischen schlau gemacht. Sehr wichtig war da zum Beispiel Susan Brownmillers Buch Against Our Will, das sozusagen Vergewaltigung zu einem zentralen Vehikel gemacht hat und natürlich Dworkin und McKinnon. Auch an dieser Frage fühlte man sich als Avantgarde, aber weniger als Avantgarde der sexuellen Befreiung, sondern als feministische Avantgarde gegen sexualisierte Gewalt. Dieser feministische Diskursstrang eines weiblichen Opfer versus männlichen Tätermodells hat sich bis heute erhalten. Ich habe gerade vor 2 Tagen in der Süddeutschen Zeitung einen sehr interessanten Artikel darüber gelesen, dass in der derzeitigen Bemühen, den Vergewaltigungsparagraphen auszuweiten auf verschiedene Nötigungssituationen, ein Problem dadurch entsteht, dass es mehr darauf ankommt, den Vergewaltiger sozusagen als solchen klarzumachen, als in der Rechtspraxis Vergewaltigungsbestrafung zu erreichen. Weil wenn die Mindeststrafen so hoch für so viele sind, scheuen sich Richter, Vergewaltigungen zu richten und durch diese Diskursivierung dieser Vergewaltigertrope ist unter Umständen eine Erschwerung der Vergewaltigungsbestrafung möglich. Das ist jetzt so eine Aktualisierung von dieser Trope, die ich mal gerade dazwischen schieben wollte. Jetzt komme ich aber zu dem eigentlichen Gegenpol dessen, was ich entwickeln wollte, ohne bestreiten zu wollen, dass Männergewalt gegen Frauen bis heute ein wirkliches und entschieden zu bekämpfendes Problem ist, hat sich auf diesem Feld eine merkliche Verschiebung ergeben. Es kommt in Europa immer mehr zu einer, was Margret Jäger, Diskurstheoretikerin, Ethnisierung von Sexismus genannt hat. So ist es kein Zufall, dass in der Pegida-Erklärung der Punkt 12 sexuelle Selbstbestimmung von Punkt 13 gefolgt wird. Pegida ist für die Erhaltung und Schutz unserer christlich-jüdisch geprägten Abendlandkultur. Am Mittwoch war auf der Titelseite von Bild folgende Überschrift mit dicken Balken abgedruckt: Imam hetzt gegen Frauen von Berlin. Das ist ein Gastprediger in der lokalen Moschee, der eine Predigt darüber gehalten hat, dass sich Frauen ihren Ehemännern gegenüber sexuell verfügbar zu halten hätten, jederzeit, und das Haus nicht verlassen dürften. Die Sache ist nicht ganz so einfach. Die Bild-Zeitung ist durchaus kein Pegida-Unterstützer, sondern ist in ihrer philosemitischen Ausrichtung da sehr differenziert. Aber diese grundsätzliche okzidentalistische Basisorientierung, die kommt dann immer sozusagen 3 Tage nach dem progressiven Artikel zu Pegida zum Vorschein. Ich möchte im Folgenden kurz 3 Formen von sexuellen Exzeptionalismen unterscheiden, die ich entweder den chromatischen, an Hautfarbe orientierten, den okzidentalistischen, an abendländisch orientierten oder den corporate, an neoliberalen Marktvorstellungen orientierten Exzeptionalismus nenne. Es handelt sich hier zwar um eine zeitliche Abfolge, trotzdem sind alle 3 Exzeptionalisten kopräsent. Der chromatische Exzeptionalismus nahm im Kolonial- oder Sklavereigesellschaften seinen Ursprung und knüpft sich an Überlegenheitsvorstellungen weißer Sexualität, weißer zivilisierter Sexualität. Die Tragödie des Lynching in den Vereinigten Staaten, die nach dem Bürgerkrieg tausende unschuldige schwarze Männer das Leben kostete, ist im Kern ein Terrorregime, das über die fälschliche Behauptung der Vergewaltigung weißer Frauen die ExsklavInnen politisch in Schach halten sollte. Ich habe diesen Diskursknoten an anderer Stelle Rape-Lynching-Komplex genannt. Mittels seiner Mechanik wurden schwarze, männliche und weiße, weibliche Körper gleichzeitig gewaltsam zusammengezwungen als auch auseinandergehalten, um 2 sehr unterschiedliche Regime, nämlich ein Race- und ein Gender-Regime, zu befestigen. Es sollte einerseits die untergeordnete Position schwarzer Menschen in den USA auch nach der Sklavenbefreiung auf Dauer stellen, und es wurde weiße Frauen als tugendhaft auf ein Podest installiert, das sie in Abhängigkeit von weißmännlichem Schutz hielt und sie gleichzeitig zu Argumenten für ein Terrorregime missbrauchte. Ein solch weißamerikanischer sexueller Exzeptionalismus ist in diesem Fall keine Behauptung größerer sexueller Freiheit, wie wir das ja in anderem Zusammenhang gesehen haben, sondern im Gegenteil die Behauptung besserer und zivilisierterer Triebkontrolle. Diese Diskursformation zeigt Ausläufer bis weit ins 20. Jahrhundert und impliziert auch den politischen Feminismus. In den 90er Jahren nutzten die organisierte weiße Frauenbewegung NOW zum Beispiel große Tribunale, die wegen sexualisierter Gewalt gegen prominente afroamerikanische Männer angestrengt wurden, zu Kampagnen gegen Domestic Violence, Sie erinnern sich vielleicht an den O.J. Simpson-Prozess, gegen Date Rape, das ist der Mike Tyson-Prozess gewesen, und Sexual Harassment, das war das Tribunal gegen den Verfassungsrichter Clarence Thomas, der das Harassment angeklagt wurde. Zu Recht wurden weiße Feministinnen dafür von der schwarzen Community im Allgemeinen und von schwarzen Feministinnen in Besonderem als rassistisch kritisiert. Ich komme jetzt zum nächsten Punkt. Etwas anders gelagert ist der oben schon mehrfach angesprochene okzidentalistische sexuelle Exzeptionalismus. Hier geht es nicht mehr um angeblich überlegene abendländische Triebkontrolle, sondern im Gegenteil um die Behauptung einer errungenen sexuellen Freiheit als Zivilisationserfolg. In den inneren und äußeren Kulturkriegen gegen den zu einem einheitlichen Phantasma homogenisierten Islam kommt es zu einer Kulturalisierung von Geschlecht. Das war auch ein gemeinsames Projekt, was wir in der Schweiz verfolgt haben, mit dem Basland zusammen, in der ein imaginäres orientalisches Patriarchat mit der entsprechend unterdrückten, natürlich verschleierten Frau gegen ein angeblich liberales sexuelles Regime der biodeutschen Bevölkerungsteile gehalten wird. Das ist auch der Kern dieser Pegida-Plädoyers für sexuelle Selbstbestimmung. Auch hier hat sich aktivistischer Mainstream-Feminismus eingeklinkt und in Gestalt etwa von Alice Schwarzer die Befreiung der verschleierten Frau zu einem feministischen Projekt gemacht und dabei wenig reflektiert, in welchen Kontexten diese Diskussion öffentlich gemacht werden sollte, könnte. Interessanterweise polemisiert dieser aktivistische Feminismus gegen die angeblich falsche Toleranz postmoderner oder kulturrelativistischer Ansätze. Und hier kommt wieder ein Punkt im akademischen Feminismus dagegen, der sich zunehmend mit hegemonialer Whiteness und Okzidentalität auseinandersetzt, hat sich inzwischen ein Chor von Kritikerinnen gebildet, die diese unreflektierte Anknüpfung an fremdenfeindliche Diskurse angreifen. Und natürlich schwarze, postkoloniale und transnationale Feminismen, Ansätze des Intersektionalitätsdenkens, Queer Intersectionality und Feminist New Migration Studies. Die bisherige gesellschaftliche Unsichtbarkeit dieser akademischen Kritik für lange Zeit zum neuen Rassismus gegen Einwanderinnen hat möglicherweise durch den Anti-Pegida-Aktivismus mehr Chancen, sozusagen eine größere gesellschaftliche Resonanz zu finden, als sie die viele Jahre nicht gefunden hat. Ich komme zum dritten und in die Nähe des Schlusses. Nun ist Pegida möglicherweise nur eine Momentaufnahme. Wir sehen ja, sie zerlegen sich gerade und macht eine Diskursformation hörbar, die inzwischen gesellschaftlich nicht mehr mehrheitsfähig ist. Das kann auch eine Momentaufnahme sein, aber ich hoffe nicht. Die abgrenzenden Konstruktionen reiner und hegemonialer Identitäten, die den chromatischen und okzidentalistischen sexuellen Exzeptionalismus auszeichnen, weichen mehr und mehr einem marktliberalen Multikulturalismus. Die meisten europäischen Gesellschaften, Sabine hat von Regimen der Flexibilität gesprochen und das in der Hochschulpolitik entwickelt, das ist auch ein Regime der Flexibilität. Die meisten europäischen Gesellschaften haben inzwischen Antidiskriminierungsgesetze formuliert. In den gebildeten städtischen Mittelschichten wird Multikulturalismus für eine Bereicherung gehalten, Medien achten auf Diversität. Sichtbare Homosexualität und Gay Marriage sind neben der emanzipierten Frau zu einer weiteren Signatur von Liberalität geworden. In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob es im Zeitalter des Neoliberalismus, Queer-Theoretikerin Marie-Hélène Boursier spricht angesichts der rhetorischen Unterstützung von Diversität von Multiliberalismus, finde ich eine schöne Kategorie, keiner kulturellen und sexuellen Exzeptionalismen mehr bedarf, weil es zu einer liberalen Inklusion oder, wenn man von Neoliberalismus spricht, wäre korrekter, noch besser Umwertung von Differenz gekommen ist. Postkoloniale und Queer-Theoretikerinnen bestreiten das. In Deutschland ist das Antke Engel, die eine der ersten waren, die gesagt hat, aber wir haben eine große, auch eine breite Gouvernementalitätskritik, auch von der Sabine repräsentiert, und Jack Halberstam. Die sagen, das ist ein verfrühter Optimismus und ein nicht angemessener Optimismus. Nach ihrer Auffassung geht es dem Marktkapitalismus nicht um Inklusion, sondern um die ungehinderte Bewegung und Beweglichkeit von Waren und Menschen. Ausschließende Regime wie Whiteness und Occidentality oder Heteronormativität scheinen da nur zu stören. Ray Cho spricht in diesem Zusammenhang von einer Ethnic Interpellation, die rassisierte Subjekte verpflichtet, sich wie gute ethnische Subjekte zu verhalten und auszusehen. Queer-Theoretikerin Boursier fügt eine Sexual Interpellation hinzu und sagt, okay, das kommt hin. The homosexual is not required to become heterosexual, but to be a homosexual and a good one. Und die Art und Weise, wie man a good one sein kann, beschreibt sie als, das finde ich auch einen sehr schönen Begriff, als coercive mimetism, erzwungene Nachahmung. Sexualität ist in dieser schönen neuen Warenwelt ein unverzichtbares Vehikel, um, und das nicht nur, Kaufbegehren zu erzeugen. Insofern möchte ich von der letzten Struktur als corporate sexual exceptionalism sprechen. Bestimmte Feminisms, also man spricht Third Wave Feminism, werden auf diesem Feld auf eine verquere Weise durchaus Teil verschiedener Diskurse, die sich als sexuelle Avantgarde ausgeben. Ob man nun im Slutwalk für das Recht gestritten wird, den sexualisierten Körper darbieten zu dürfen, ohne damit zu Übergriffen einzuladen, oder ob die weltberühmte Sängerin Beyoncé, hatten wir schon mehrfach, für ihre erotisierte Bühnenperformance bekannt ist, sich unter das Banner des Feminismus stellen. Auch diese Avantgarden sind mit Existenzialismen verbunden, die angeblich freieres sexuelles Regime gegen unfreies positioniert. Ich mache es jetzt etwas kürzer und sage das so. Das kann natürlich auch zu großen Schwierigkeiten zu occidentalistischen Positionen führen, wenn die Femen wie hier, die Balken hat der Block reingemacht, nicht ich, wenn die Femen sozusagen vor einer Moschee sozusagen ihre exzeptionelle Position aufstellen oder exhibitionieren. Schluss. Wie oben entwickelt, ist das Spannungsverhältnis zwischen sexueller Avantgarde und sexuellem Exzeptionalismus zumindest im aktivistischen Feminismus prekär. Einerseits ist die Anrufung der westlich emanzipierten Frau nicht nur als Mitglied, sondern sogar als Avantgarde einer angeblich überlegenen Zivilisation eine, wie ich an anderer Stelle ausführe, okzidentalistische Dividende zu erwirtschaften, Volker sprach von der patriarchalen, sehr verführerisch. Andererseits kommen aus feministischen Queren und querfeministischen Zusammenhänge die möglicherweise weitestgehenden Denkansätze, Sexualität nicht länger auf die heterosexuelle Matrix festzulegen, sondern als unterschiedlichen historischen, emotionalen und staatlichen Regimen unterworfene Äußerungsform, die weder zweigeschlechtlicher Körper noch reproduktiver Organe bedarf. Hier ist vielleicht auf das kontrasexuelle Manifest von Preciado hinzuweisen. Interessant ist die Frage, ob das ein aktivistisches oder ein akademisches Konzept ist. Also mir kam es hier darauf an, und das ist jetzt auch der letzte Satz, dass akademischen und aktivistischen Feminismus in einer osmotischen Beziehung des Ineinandergreifens darzustellen, wo sozusagen in beide Richtungen, eine Art von Two-Way-Street, sowohl ein Aktivierungspotenzial wie ein Korrekturpotenzial möglich ist. Danke.